möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Morgen und zum Thema Loslassen. Ich habe unterwegs auch so ein bisschen Stress gehabt. Ich wollte eine andere Route fahren und bin dann im Verkehr gekommen. Dann musste ich auch loslassen von meiner Vorstellung, wo es eigentlich durchgeht. Und habe mich wieder neu orientieren. Aber ich bin so froh, ich habe es geschafft zur Zeit. Gerade auf den Punkt. Ich werde Ihnen so ein paar allgemeine Gedanken sagen und das Ganze durchgehen. Und dann hoffe ich natürlich, dass Sie viele Fragen an mich haben oder auch Ergänzungen. Als erstes eine Einleitung. Als junge Frau habe ich den Faust besucht im Goetheanum und eines, glaube ich, auch noch in Zürich im Schauspielhaus. Und da ist mir ein Satz geblieben: Zum Augenblick möchte ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Und das zeigt, wie der Mensch eigentlich oft festhalten will an schönen Momenten. An Sachen, die einen glücklich machen, aber eben, das Glück ist nicht fest. Und alles Lebendige, alles was lebendig ist, hat immer einen Anfang und auch ein Ende. Somit unser Leben hat einen Anfang, eine Geburt und hat einen Tod. Wenn man das biologisch anschaut, sagt man, das individuelle Leben hat den Tod erfunden. Also das Ende. Wenn wir einfach ein Alge wären, dann könnten wir uns fortpflanzen bis in die Unendlichkeit hinein und es gibt immer wieder neue, gleiche Zellen. Alle unsere Zellen haben auch eine Uhr in sich und wenn die Uhr abgelaufen ist, dann lassen sie gehen. Also in dem Sinn gehört das Loslassen zum menschlichen Leben. So im täglichen Leben erleben wir es, wir müssen am Abend loslassen, damit wir schlafen können. Wenn wir nicht loslassen, dann nehmen wir die Sorgen mit in den Schlaf und können eben nicht schlafen. Wir müssen am Morgen loslassen vom warmen Bett und damit wir in den neuen Tag gehen. Und wie viele Leute, wenn sie den Wecker stellen, sagen, ah, ich bleibe jetzt nur noch 5 Minuten oder eine Viertelstunde im Bett, ach, es ist doch so schön in dem Bett, und dann verschlafen sie sich. Respektive, sie haben keinen guten Anfang. Also man muss am Abend loslassen, damit man überhaupt einschlafen kann. Das ist gar nicht immer so einfach. Und man muss am Morgen loslassen von dieser wohligen Wärme im Bett. Ich habe heute Morgen von meinen Enkelkindern loslassen. Die haben noch geschlafen, als ich aufgestanden bin. Und ich habe sie doch noch gesehen, bevor ich wegging. Aber schlussendlich sind sie dann aufgekommen. Und dann habe ich aber am Morgentisch loslassen, um weggehen, um rechtzeitig da zu sein. Jetzt gehe ich, wir sind alles Frauen. Ich bin aufgewachsen unter 4 Schwestern. Also von dort her ist mir die Frau gekommen. Oh, eine Entschuldigung! Einmal! Also sie müssen dann für die Männer reden. Ich habe auch Themen für die Männer und die müssen sie halt dann weitertragen in die Welt raus. Dann, sonst ist es nicht so ein grosser Effekt. Also, aber ich fange jetzt trotzdem bei den Frauen an. Mütter müssen loslassen bei der Geburt. Und das ist auch nicht immer so einfach. Das heisst, damit das Kind geboren werden kann, muss man loslassen können. Während der Schwangerschaft hat man eine ganz intime symbiotische Beziehung mit seinem Kind. Das Kind wird einfach ernährt, die Natur sorgt für es, man muss einfach gut leben, aber sonst muss man eigentlich nichts machen. Wenn dann das Kind geboren wird, dann muss man es loslassen und auf einmal hat man es gegenüber. Und auch das ist gar nicht so einfach, das loslassen. Und wenn man dort nicht gut loslassen kann, wenn man es gerne noch bei sich behalten will, ist manchmal die Geburt ein bisschen schwieriger. Und wir Psychiater machen uns natürlich über alles Gedanken und denken, warum hat die Frau jetzt nicht loslassen wollen oder warum ist die Geburt so schwierig gegangen. Man merkt dann auch, auf einmal hat man es gegenüber, man ist nicht mehr geschützt. Und viele Frauen sagen, also einige Frauen gibt es, die sagen, während der Schwangerschaft ist mir am besten gegangen im ganzen Leben. Ich habe alleine gehabt, die hat immer Kopfweh gehabt. Und während der Schwangerschaft hat sie das nicht gehabt. Also irgendwie hat die Einheit mit dem Kind ihr sehr, sehr viel gebracht. Dann geht es weiter. Heutzutage sind viele Frauen berufstätig und sie müssen das Kind loslassen, damit es in die Krippe gehen kann. Das ist jeden Tag, jeden Morgen ein Loslassen. Der nächste Schritt ist, wenn es dann in den Kindergarten geht. Und der nochmal nächste Schritt ist, wenn es in die Schule geht. Wie häufig höre ich dann da von den Lehrerinnen, dass sie zu diesen Müttern sagen, sie müssen halt loslassen. Und das hat die Mütter gar nicht gern. Das müssen sie mir nicht sagen, ich lasse schon los. Aber das Kind lässt mich nicht los. Und das Kind hat Angst und die Schule ist schwierig. Und zum Teil sind schwierige Atmosphären in der Schule mit aggressiven Buben, während Vertreter der Männer. Es gibt aber auch intrigante Mädchen, die es schwierig machen. Das ist durchaus auch der Fall. Und dann will die Mutter natürlich das Kind nicht gerne dieser feindlichen Welt aussetzen. Und da hat sie Mühe loszulassen. Ein nächstes ganz wichtiges Loslassen kommt mit der Pubertät. Also, man redet ja oft bei den Frauen vom sogenannten Empty-Nest-Syndrom, das heisst das leere Nest-Syndrom. Also wenn Kinder ausfliegen und in der Pubertät fangen sie sich ja an zu wehren gegen die Eltern, auch gegen die Mutter. Speziell die Buben sagen, du hast mir nichts mehr zu sagen, fahr ab, sei ruhig. Die Mädchen tun sich selber zur Frau gestalten, also sie schminken sich, sie gehen aus, sie haben Freundschaften mit Buben. Und dann ist wieder ein ganz wichtiges Loslassen. Und man will natürlich seine Kinder schützen, man will sie geschützt in die Welt rauslassen, aber genau das geht nicht in der Pubertät. In der Pubertät müssen sie eigene Erfahrungen machen und man kann das Leben nicht vorkommen. Denn wenn man es nicht vorkommt, ist das eine laue Sache, sie wollen alles selber erfahren. Und in diesem Augenblick muss man seine Kinder loslassen. Ich weiss noch genau, wo meine älteste Tochter so in die Pubertät gekommen ist und ins sexuelle Reifealter, habe ich gedacht, ich möchte sie so gerne schützen vor Verletzungen auf diesem Gebiet, also Verletzungen, sexuelle Verletzungen. Aber ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Sie muss das selber machen. Und ich kann sie allenfalls begleiten, aber ich kann es nicht für sie machen. Und das ist das Loslassen von dieser Vorstellung, ich kann alles für meine Kinder machen. Und ich kann sie schützen vor jeglichem Unbill, vor jeglicher Verletzung, vor jeglicher Bedrohung. In dem Augenblick, wo man seine Kinder in der Pubertät loslassen muss, verliert man so ein bisschen seine Mutterrolle. Und man muss von Art wieder eine neue Rolle für sich selber finden. Also man muss eine persönliche Frauenrolle finden, vielleicht eine neue Aufgabe. Und man muss sich neu definieren. Also man muss von dieser sehr mächtigen Mutterrolle muss man loslassen. Und das ist nicht immer einfach. Denn als Mutter, ich sage auch, wir Mütter sind, wie sage ich das? Jetzt muss ich schauen, dass ich sie nicht verletze. Was sage ich auch? Wir Mütter sind totalitäre Machthaberinnen. Denn es kann uns niemand ersetzen. Wir haben Macht über die ganze Familie, über ganz viele Funktionen. Und wenn wir diese Macht verlieren, ist das ein Loslassen. Wir müssen etwas Neues für uns finden. Also die Mutter findet, sich auf einmal vor einem leeren Nest. Das ist eben das leere Nest-Syndrom. Und Teilfrauen bekommen dann Depressionen, weil sie nicht den Weg finden in eine neue Aufgabe. Und an sich ist das eine ganz tolle Phase, denn in dem Moment kann man als reife Frau seine Weiblichkeit entdecken und seine weiblichen Funktionen, nicht nur in der Familie, sondern auf der ganzen Welt. Also es gibt an sich viel zu tun für Frauen, nachdem die Kinder ausgezogen sind. Und es ist auch eine grosse Erfahrung, die die Frauen mit sich bringen. Wir haben mal zusammen mit den Mütterberaterinnen haben wir aufgezählt, eine Jobbewerbung für eine Frau im mittleren Alter, die alles aufzählt, was sie gemacht hat als Hausfrau. Und haben das alles umbenannt, so auf Manager-Sprache. Und dann tönt das sehr, sehr erfolgreich und sehr erfahren. Und ich habe in Amerika einen Psychiater-Supervisor gehabt, der hat gesagt, er sei so froh, wenn er nach der Ferien wieder arbeiten kann. Das sei so viel einfacher als die Heimvater sind. Und das wissen natürlich die Frauen, wie schwierig das ist. Also Mütter sind immer Multitasking-Personen. Sie müssen alles gleichzeitig und auf jeder Stufe jedem Kind gerecht werden. Im Mann, sich selber, im Haushalt und so weiter. Den Nachbarn etc. Also eigentlich bringen die Frauen grosse Talente mit, wenn Kinder aus dem Haus gehen, die auch wieder investiert werden könnten. Die Industrie hat es nicht immer ganz gesehen, aber da müssen wir vielleicht noch ein bisschen Arbeit leisten. Jetzt kommen wir zum Loslaufen der Väter. Männer sind ein bisschen anders gestrickt. Früher hat man gesagt, der Unterschied zwischen Mann und Frau ist an erster Stelle erzieherisch. Das Erzieherische spielt schon eine grosse Rolle. Und wir haben natürlich 2000 Jahre lang ein Patriarchat gehabt. Haben sie immer noch in weiten Bereichen von der Kirche her. Also alle drei Religionen, das Judentum, das Christentum und das Islam, sind sehr stark vom Patriarchat geprägt. Die Männer haben, und die Frauen haben aber auch, und heutzutage tut man ja sehr viel neurobiologische Sachen untersuchen, sie haben auch andere Hirne, andere Hormone und haben andere Gewichtungen. Und ich bringe jetzt nur ein paar Sachen von den Männern und sie dürfen mich dann gerne ergänzen. Also die Männer müssen eher loslassen von ihrem männlichen Ehrbegriff. Und das erlebt man hauptsächlich anhand des Islam. Wenn mein männlicher Ehrbegriff, ich bin kein Mann, aber ich rede jetzt für dich, wenn mein männlicher Ehrbegriff gekränkt wird, dann habe ich das Recht auf alles. Dann kann ich morden, dann kann ich totschlagen, dann kann ich ganze Länder vernichten. Dann mein männlicher Ehrbegriff geht über alles. Und ich bringe dann immer das Beispiel von Hitler. Man sagt, ich habe seine Biografie nicht gelesen, aber ich habe so ein paar Ausschnitte daraus. Er hat ja eine Aufnahmeprüfung gemacht an die Kunstakademie, ich glaube, es war in München. Er ist nicht reingekommen, hat es, glaube ich, sogar zweimal probiert, hat also eigentlich wollen, Maler werden. Man hat ihn nicht genommen. Er war krank gewesen. Es hat sicher noch viele, viele andere Faktoren. Er ist auch krank geworden als Kind von seinem Stiefvater. Und dann hat er beschlossen, oder es ist so geworden, Politiker zu werden. Und dann tut man am besten so wehrweisen, hat doch die Kunstakademie ihn aufgenommen, hätten wir vielleicht keinen Zweiten Weltkrieg gehabt. Das ist natürlich vereinfacht gesagt. Aber dennoch, anhand von dem kann man aufzeigen, den männlichen Ehrbegriff. Wir in unserer westlichen Kultur tun ja loslassen von wichtigen Paradigmen oder Autoritäten, indem wir uns lustig machen. Wir können uns über uns selber lustig machen, also das ist die Selbstironie. Wir haben Karikaturen, in allen Zeitungen, Heften kommen immer Karikaturen. Und alle exponierten Leute, über die gibt es Karikaturen. Das gibt es nicht oder ist nicht erlaubt, wenn der männliche Stolz nicht loslassen kann von seinem Ehrbegriff. Und ich denke, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass die Männer können loslassen können von ihrem Ehrbegriff. Man sieht das jetzt auch in der Politik, man kann es überall beobachten. Und es gibt einige von denen, die nicht loslassen können von diesem Ehrbegriff. Wenn sie das nicht können, Männer, dann können sie abgleiten in sehr zerstörerische Kraft. Also sie haben mehr Kraft, mehr Aggressionen. Testosteron helfen auch mehr aggressiv sein. Unsere Östrogen helfen uns nicht so gut aggressiv sein. Darum können sich die Männer auch besser durchsetzen als mehr Frauen. Sie haben da einfach eine andere Konstellation. Wenn sie das nicht können, loslassen von ihrem Ehrbegriff, dann kann es sehr in die Destruktivität gehen. Männer müssen auch loslassen, und da habe ich einige angetroffen. Also ich bin ja Familientherapeutin und arbeite dann meistens mit Vätern und Müttern. Mütter kommen häufiger, aber ich muss die Väter an mich hineinholen. Männer müssen auch loslassen vom Ehrgeiz, nicht nur sich selber gegenüber, sondern auch ihren Kindern gegenüber. Und man will ja immer, dass es den eigenen Kindern besser geht, als es eingegangen ist. Wenn man schon ein sehr höchstes Niveau hat, dann kann das fast nicht mehr möglich sein. Vielleicht ist es dann nicht möglich, dass das Kind noch mal etwas Besseres macht. Man will oft, dass, wenn man selber keine höhere Bildung hat oder nicht eine höhere Schule oder nicht hat können studieren, dann will man, dass seine Kinder das können. Wenn die aber die Begabung nicht haben oder vielleicht ganz anders begabt sind, dann kann man seine Kinder zerstören. Also dann erwartet der Vater etwas vom Kind, was es nicht kann. Dann ist es nie recht, dann ist er nie zufrieden. Und dann kann das Kind wirklich keinen Selbstwert entwickeln. Dann kann es keine Persönlichkeit entwickeln. Und in dem Sinn ist das ganz gefährlich, wenn die Väter nicht loslassen können von ihrem Ehrgeiz den Kindern gegenüber. Und vor Jahren hatte ich mal einen Vater, der gesagt hat, und sie hat zwei Töchter, keinen Sohn, er ist umgezogen in eine bessere Gegend, während die ältere Tochter eigentlich schon ein bisschen vernetzt war mit ihren Peers und dann das ganz schlecht vertreibt hat, ihre Spielkollegen verloren hat, etc. etc. Die hat dann nicht so sich benommen, wie er gerne wollte. Er war nicht fleissig, hat nicht ihre Lehre gut gemacht und ist dann auch in die Psychiatrie gekommen. Und dann hat er gesagt, er weiß das heute nicht mehr, ich habe ihn wieder mal gesehen, hat er gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und übersetzt hat das natürlich geheißen, also so habe ich es für mich übersetzt, mir wäre lieber, die Tochter wäre gestorben, dann ist das Zeug abgeschlossen, als sie macht so weiter. Sie lebt heute noch und ich sehe sie auch noch, aber sie hat keine gute berufliche Karriere gemacht. Aber langsam geht es ihr besser. Und die hat jahrelang Angst gehabt vor der Verurteilung von ihrem Vater und vor allen anderen Autoritäten. Also wenn immer irgendwo eine Autorität auftreten ist, ist sie gerade paranoid geworden und hat sich verfolgt gefühlt. Jetzt wird es langsam ein bisschen besser. Und sie wagt sich sogar ein bisschen die Welt aus. Also der Ehrgeiz der Väter ihren Kindern gegenüber ist etwas ganz Gefährliches. Bis zum gewissen Grad, wenn das Kind das bringen kann, ist das in Ordnung. Aber wenn es nicht bringen kann, dann müssen die Väter loslassen von ihrem Ehrgeiz. Und ich habe natürlich noch viele Beispiele in dieser Art. Ich selber, also wenn es schief läuft in der Pubertät mit den Kindern, dann bleiben die Mütter oft dran und die Väter distanzieren sich. Also die haben dann so die Haltung, mich geht jetzt das nicht mehr an, es geht sowieso nicht, ich habe ihn losgelassen. Aber loslassen heisst nicht fallen lassen. Und häufig lassen sie dann die Kinder auch fallen. Und das merkt das Kind, das merkt der Sohn, das merkt die Tochter. Und meine Aufgabe ist dann, sie müssen zwar vom Ehrgeiz und von den Vorstellungen loslassen, aber sie müssen wieder Beziehung herstellen zum Kind. Also das ist dann meistens schon ein erwachsener Sohn oder eine erwachsene Tochter. Und ich hole die Väter auch immer rein und gebe ihnen dann den Auftrag, sich regelmäßig zu sehen mit dem Kind, mit der Tochter oder dem Sohn, aber nicht mit dem Thema, mach das, mach das, mach jenes, sondern einfach nur Beziehung haben, gar nicht. Und eher hören, eher lernen von dem jungen Menschen, als dem wollen sagen, was soll durchgehen. Also loslassen, aber nicht fallen lassen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Teile Männer bringen rein in die Therapie und die machen das auch. Und wenn sie mitmachen, dann haben die Jugendlichen, die hier auf steinigem Weg gegangen sind, oft einen viel besseren Erfolg, einen guten Verlauf. Und ich sage auch immer, ich brauche sie, damit ich weiterkomme. Also Väter haben oft die Haltung, ja, das können sie jetzt machen, sie sind ja schließlich die Tochter. Und mich geht das nicht mehr. Das habe ich schon von einigen Vätern gehört. Aber ich probiere sie immer zu holen. Manchmal, wenn sie mir davonlaufen wollen, haben sie auch schon Kinder dran. Und dann werden sie natürlich verrückt. Das sind nicht gewöhnt, von einer Frau sich sagen zu lassen, nein, sie gehen jetzt nicht weg. Ich will, dass sie sich mit ihrer Tochter auseinandersetzen. Ich lasse sie nicht zur Tür aus. Und ich bin sogar schon selber angestanden an der Tür. Und nachher hat es geheißen, ich würde Freiheitsberaubung machen. Stimmt bis zum gewissen Grad. Stimmt bis zum gewissen Grad. Aber es war mir so wichtig, wegen dem jungen Menschen. Ich konnte das nicht zulassen, dass der Vater einfach davonläuft, dann, wenn es etwas schwierig wird. Und wenn die Tochter oder der Sohn etwas blöd tut. Das müssen wir aushalten. Das gehört zur Pubertät. Jetzt komme ich zum Loslassen zwischen Partnern. Also, die Liebe ist ja etwas ganz Spezielles. Die bindet uns und wir sind so geartet, dass Mann sich an Frau bindet. Es darf sich auch Frau an Frau binden oder Mann an Mann. Heutzutage sind wir da ein bisschen offener. Aber ich schaue jetzt mal das Loslassen zwischen zwei Partnern an. Die Liebe, und da gibt es auch vom Jorge Bucay gibt's so Sprüche, die habe ich bei mir in Baden an der Tür. Und immer wenn ich ans Telefon gehe und loslassen muss vom Gespräch, können die Leute dann das anschauen. Das ist noch gut und sie machen es. Und ich kann die Sprüche nicht alle auswendig, aber dort heisst es immer so, umarm mich, aber halt mich nicht fest. Akzeptiere mich so, wie ich bin. Hab auch meine Fehler gern, etc. etc. Also die Liebe zwischen zwei Menschen und Nähe heisst nicht Besitz. Und das wird häufig verwechselt. Und wenn ich Ehetherapie mache, und dann redet oft beide, der Mann redet für Beziehung und die Frau redet für Beziehung. Aber jeder von seiner Vorstellung her. Also die Frau redet, wie sie es gerne hätte und wie es doch eigentlich müsste sein. Probiert mich natürlich immer auf ihre Seite zu ziehen. Der Mann macht genau das Gleiche, redet von seiner Seite her. Aber das ist doch nicht normal. Aber so kann man doch nicht sein. Aber zu einer Beziehung gehört doch das. Und dann probiere ich bei jedem zu differenzieren, also dass jeder seine Position darf sagen und wo er ist und der andere muss zuhören. Und dann sagen oft die Frauen, aber dann hat die Beziehung gar keinen Sinn, wenn wir nicht immer zusammengehen. Und dann muss ich immer sagen, zuerst muss jeder wieder seinen Platz haben und erst dann können wir es zusammensetzen. Wie das rauskommt, weiss ich nicht. Und dann muss ich oft verlangsamen. Und da müssen die beiden Partner sehr loslassen von ihrer Vorstellung, wie der Partner müsste sein. Und ich nenne das auch die Erwartungshaltung oder Anspruchsberechtigung. Und da läuft es oft so, wenn man in der Jugend, ich gehe jetzt von der Frau aus, da kenne ich es ein bisschen besser, wenn man als Kind einen Vater hatte, der einen ignoriert hat, dann hat man die Erwartungshaltung, der Partner müsse das alles wettmachen. Also man hat eine Anspruchsberechtigung, dass jetzt das alles wettgemacht wird. Und der muss einem dann ganz speziell zudienen oder nett mit einem sein, etc. Es kann aber umgekehrt sein, wenn man einen Vater hat, der einen verehrt hat und wie eine Prinzessin behandelt, dann meint man auch, es müsse so weitergehen. Also entweder erwartet man, dass es so weitergeht, oder man erwartet, dass man noch das nachholen kann, was man nicht hatte. Beim Mann desgleichen, da geht es eher auf die Mutter. Wenn der Mann sich von seiner Mutter vernachlässigt gefühlt hat, oder er hat sich zu fest um sie müssen kümmern, dann erwartet er, dass seine Frau jetzt die Mutterrolle noch nachholt. Oder er erwartet, dass seine Frau genauso mütterlich ist und alles aufgeht und alles noch für ihn macht. Und da sagt man zum Beispiel bei all diesen islamischen verwöhnten Männern, auch schon bei den italienischen Männern sieht man das zum Teil, die sind sehr verwöhnt worden von ihren Müttern und sie erwarten, dass das genau gleich weitergeht. Und wenn es nicht so weitergeht, dann ist die Welt falsch und dann muss man sich etwas Neues suchen oder man muss das Gegenüber so zurechtstutzen, dass es endlich so wird, wie man sich das vorgestellt hat. Da sage ich, damit eine Partnerschaft kann länger dauern kann, auf lange Zeit kann funktionieren, ist ganz, ganz wichtig, dass jeder im anderen wieder Freiraum lässt, damit er sich entwickeln kann. Da gibt es Bücher von Willi, die Koevolution. Und ich denke eben, nein, man sollte nicht nur koevolieren, also jeder muss sich einzeln entwickeln und man muss sich immer wieder austauschen. Aber jeder muss auch wieder für sich selber schauen. Und in dieser Entwicklungsphase ist man auch in der engsten Beziehung ist man oft alleine. Und ich sage dann manchmal, wenn junge Menschen sich beklagen, dass sie so alleine sind, oder auch ältere, sage ich, jawohl, erwachsen werden ist ein Einsamkeitsproblem. Das heisst, man muss auch können mit sich alleine sein. Man muss können den Partner loslassen, man muss ihm seinen Raum geben, man muss sich auch selber darum nehmen. Und wenn ich von der Frau her schaue, gibt es viele Frauen, die Depressionen entwickelt haben, weil sie sich den Raum nicht genommen haben, weil er vom Mann nicht gegeben worden ist. Aber den Mann gibt es halt vielleicht nicht und dann muss man sich nehmen, muss man sich holen. Und wenn man sich contre-cœur die ganze Zeit anpasst, dann hat man fest an der mütterlichen Rolle, an der angepassten Rolle. Mehr Frauen können das eigentlich besser anpassen als die Männer. Ich denke, das ist von der Natur her, das müssen wir auch können mit unseren Kindern. Wenn wir bleiben bei dieser Rolle des Anpassen, dann tun wir uns vergüten, verlieren und schlussendlich fällt man in eine Depression. Und da sage ich dann auch den Frauen, sie müssen das Gefühl entwickeln, ich und die Welt. Das heisst, ich kann bestehen und da aussen ist die Welt, ich kann mich dieser Welt stellen. Und viele Frauen gehen nicht gerne alleine in den Ausgang, weil sie finden, das kann ich doch nicht, ich bin keine rechte Frau, wenn ich nicht einen Mann an meiner Seite habe. Und da sage ich dann auch, wir müssen das Gefühl entwickeln, ich und die Welt und ganz sie, auch wenn kein Mann an der Seite ist. Das heisst nicht, dass man immer alleine sein muss, aber man muss lernen, auch alleine sein. Männer sagen oft, und ja, da könnt ihr wieder auf Männer zurückgehen, die grösste Kränkung bei einem Mann ist, wenn er die Frau verlässt. Denn eigentlich verlässt nur der Mann die Frau. Die Frau verlässt den Mann nicht. Also, ja, das ist so ein Schema. Und wenn ein Mann die Frau verliert und wenn ein Mann noch den Job verliert oder einen Status verliert, dann ist die grösste Gefahr von Selbstmordrate. Bei den Männern. Das wäre zur Beziehung. Vielleicht noch das. Eine andauernde symbiotische Beziehung zwischen Mann und Frau verhindert gegenseitig die Entwicklung. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen, dass sich der Mann entwickelt, wir wollen, dass die Frau entwickelt. Da kann man sich immer wieder begegnen und auch zeigen, was man gelernt hat, was bei einem neu ist. Ich bin immer noch am Lieben. Ich muss gerade studieren. Übernächstes Jahr hätte ich, glaube ich, meine goldige Hochzeit. Und wir sind immer noch am Leben. Also, ich habe eine lange Ehe, aber wir haben viel mehr so loslassen, wir haben auch viel mehr so kämpfen. Und ja, jeder hat sich weiterentwickelt. Wenn man Partner loslassen, muss man natürlich dann, wenn einer von den beiden entweder sagt, ich halte es nicht aus, ich gehe jetzt, ich muss scheiden, oder wenn ein Partner stirbt. Und da ist es oft wichtig, dass man noch mal schaut, was ist eigentlich schief gegangen, wie hätte ich es anders machen können, wie würde ich es anders machen, wie mache ich es jetzt. Aber man muss die ganze Beziehung noch mal ein bisschen durchgehen. Wenn jemand stirbt, dann muss man natürlich endgültig loslassen. Und dann gibt es eine Trauerreaktion. Und was ich feststelle, wenn ein Partner wegstirbt und er stirbt weg aus einem Konflikt raus, also man hat den Konflikt nicht gelöst gehabt, dann ist oft das Loslassen schwieriger. Das Gleiche, wenn Eltern sterben und man hat als Sohn oder als Tochter den Konflikt nicht fertig ausgefochten, dann fällt das Loslassen sehr viel schwerer. Und dann, als Therapeutin, tue ich dann amigs jetzt mit erwachsenen Kindern, die Eltern sterben, schaue ich mit ihnen so ein bisschen durch, was denn da eigentlich war. Und dann sage ich den Leuten sogar, sie sollen doch noch mal einen Brief schreiben. Einen Brief schreiben an ihren Vater oder ihre Mutter. Und dann gehen wir den ganzen Konflikt durch. Und der Brief darf nicht aufhören, bis du hast mich vernachlässigt, also mit Anklage. Das gibt kein Loslassen. Wenn man klagt, anklagt, kann man nicht loslassen. Man darf wütig sein, aber es muss nachher umändern in du hast das gemacht, was du hast können und ich gehe jetzt weiter. Also man muss quasi seine Seele wieder zurücknehmen. Man muss loslassen von seiner Erwartungshaltung, sowohl an Vater, an die Mutter und an den Partner. Denn erst wenn man von seiner Erwartungshaltung hat können loslassen, dann kann man ganz weitergehen. Wenn man weiter hebt an dieser Erwartungshaltung, du hättest doch eigentlich müssen und dann so Richter spielt und der andere verurteilt, dann gibt es kein Recht loslassen. Und in dem Augenblick, wo man nicht loslassen kann, sondern immer noch die kindliche Erwartungshaltung, sage ich dann, immer noch die kindliche Erwartungshaltung hat, sei es am Partner, sei es an die Eltern, in dem Augenblick, und der kann das einfach nicht bringen, er ist gestorben oder ja, er ist weggegangen, in dem Augenblick, könnte dann auch die Emotionen in die Psychosomatik hineingehen. Also, dass man Krankheiten bekommt, körperliche Krankheiten bekommt. Denn das Hirn ist so vernetzt, das emotionale Hirn ist verschaltet mit dem Körper. Und wenn man es nicht ausdrücken kann, dann geht es halt in den Körper. Und ich arbeite dann sehr mit diesen Menschen, dass sie es dürfen, dass sie sogar müssen ausdrücken. Und man sagt heutzutage, wenn man es ausdrücken kann, wenn man es in Wort fassen kann und wenn man es noch aufschreiben kann, man kann es mit dem Therapeut bereden, aber aufschreiben ist noch mal ein Stückchen verbindlicher. Wenn man es aufschreiben kann, dann wird es geordneter und dann ist der Stress nur noch halb so stark. Und das ist das, also das ist dann meine Arbeit. Dass ich diesen Menschen muss helfen, sie begleiten in diesem Abschiedsritual. Und von den Emotionen läuft es meistens so, zuerst die Wut, dann die Trauer und dann das Loslassen. Also nach der Trauer kommt das Loslassen. Tränen an sich zeigen schon, man lässt ein bisschen los. Also im Augenblick, wo man weint, wird man ja so ein bisschen schlapp und es lässt alles los. Wenn man kämpft, ist man verkrampft und es lässt nicht los. Also da hat man dran. Jetzt gehe ich noch mal ein Stückchen weiter und komme wieder eigentlich zum Anfang zurück. Der Faust hat gesagt, zum Augenblick möchte ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Es ist schwierig, von schönen Momenten loszulassen. Eben, man will das Glück eigentlich haben, aber das Glück ist immer nur etwas Flüchtiges. Und das Glück muss man sich immer wieder erarbeiten, nicht indem man nach dem Glück greift, sondern indem man etwas macht, das einem Zufriedenheit gibt. Und da gibt es heute auch so eine Forschung, also es kommt viel aus Amerika und ich bin immer noch verbunden, weil ich 5 Jahre dort war. Es gibt eine eudaimonic happiness, das heisst eine eukräftige, eine gutkräftige Glücklichkeit. Und es gibt eine hedonic happiness, das wäre eine hedonistische Glücklichkeit. Und ich habe vorhin jetzt vom Körper geredet. Die eudaimonische Glücklichkeit, also eudaimonic happiness, das heisst, wenn man etwas macht, was einem Freude macht. Und man hat Freude an dem, was man macht. Und es ist einem gleich, was die anderen sagen oder ob sie einen bewundern oder ob man viele Apps bekommt im Internet, also eine hohe Einschaltquote. Man hat einfach Freude am Machen. Und Janice Yellen, die vom Federal Reserve Amerika, die ist befragt worden von den Studenten, ob sie glücklich sind, dass sie so einen hohen Posten haben. Und dann hat sie gesagt, und das ist typisch Frau, ich gehe einfach gerne mit Zahlen um, ich finde es schön, den Posten, aber ich wäre auch zufrieden, wenn ich einen anderen Posten hätte, einen weniger wichtigen, wo ich auch mit den Zahlen arbeiten kann. Das macht mich zufrieden. Also einfach, meine Arbeit macht mich zufrieden. Und das wäre eudaimonic happiness. Also etwas machen, was einen zufrieden macht. Die hedonic happiness, das ist, man ist in der Öffentlichkeit, man wird bewundert, man hat eine hohe Einschaltquote, alle jubeln dann zu und innen dran ist man, sag jetzt, hohl. Und das ist keine so gute Glücklichkeit. Und warum? Und ich sage immer, der Körper kann nicht lügen. Die eudaimonic happiness, die führt dazu, dass das Immunsystem sehr stark ist. Also hat man Abwehrkräfte, man kann den Krebs abwehren, man kann Bakterien, Viren abwehren, man ist gesund. Hingegen die hedonic happiness, die hat überhaupt keine Auswirkung auf das Immunsystem. Und das ist interessant. Denn, und ich sage immer, der Körper kann nicht lügen. Also der Körper nimmt besser wahr. Nach außen können wir lügen. Wir können uns auch selber etwas vorlügen. Aber der Körper akzeptiert das nicht. Also von dort her lohnt es sich, mit sich selber zufrieden zu sein, indem man das macht, was einem Zufriedenheit gibt. Und dann muss ich auch meine Leute fragen, was würden sie denn gerne machen, wenn sie alle Freiheit haben? Ja, weiss ich nicht. Und dann sage ich, ein bisschen länger studieren. Sie haben ja gar nicht studiert. Also sie haben sich gar nicht Zeit genommen, um zu schauen, was eigentlich für sie wichtig ist. Und das ist heutzutage oft ein bisschen schwierig. Man verliert sich selber. Und ich sage dann immer, sie müssen ihr Herz konsultieren und zitiere dann immer den Saint-Exupéry und sage, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Also man muss sich selber, seine Gefühle, sein Herz fragen, was ist mir eigentlich wichtig? Und da gibt es ja auch den Spruch, was, das liegt mir am Herzen. Und das Herz hat keine Augen, aber unser Herz oder das Wort für das Herz drückt etwas aus, das uns sehr nahe geht. Und ja, viele haben sich die Menschen verloren, sind sich nicht mehr nahe. Und ich muss sie dann so wie beruhigen, aber abholen, dass sie sich nahe kommen können. Jetzt, das wäre Glücklichkeit. Jetzt gehen wir zu der anderen Seite, zum Schmerz. Also, wenn man auch wieder vom Körper herkommt, wenn man irgendwo eine Wunde hat, hat man die Tendenz, immer wieder drin zu grübeln, ist schon besser, geht es jetzt, wie geht es? Und dann kann man seine Wunde immer wieder aufkratzen. Das Gleiche ist bei der seelischen Wunde. Man hat einen Schmerz erfahren, ein Trauma, kann man sagen, über einen Mensch, über eine Situation, die man nicht hat können steuern konnte. Und dann geht man immer wieder zu dem Schmerz zurück. Das heisst, man grübelt immer wieder in seiner alten seelischen Wunde. Man kann es einfach nicht vergessen, man kann es nicht loslassen. Und das ist etwas vom Schwierigen. Und, häufig kommen die Schmerzen, die Wut, die Ärger, die Frustrationen kommen am Abend und kommen dann in der Nacht. Und viele Schlafstörungen hängen mit dem zusammen, dass man irgendetwas nicht ganz verarbeitet hat. Und meine Aufgabe als Therapeutin ist dann halt mit diesen Menschen zusammen zu grübeln und zu schauen, dass sie sich Zeit nehmen, was hat sie denn so verletzt? Was ist es gewesen? Und dann geht man da in alle Details rein. Und ich sage jetzt, ich verwende jetzt wieder ein Bild. Also, wir haben hier auch noch viele Weiden. Die Kühe sind wieder Käuer. Und die liegen dann auf der Wiese und tun wieder aufgehörbs und wieder Käuer. Und ich sage, vielleicht müssen sie ihr Trauma noch so manchmal wieder käuen, bis es verarbeitet ist. Es stößt dann immer wieder auf, rülps, und dann muss man es wieder käuen. Und ich helfe natürlich, also als Therapeutin bin ich dann da so wie das Ferment, wo hilft, die verschiedenen Aspekte von dem Trauma, von diesen Verletzungen, von diesen Wut wieder zu käuen, durchzugehen, bis man es loslassen kann. Es gibt auch eine explizite Traumatherapie, habe ich nicht gelernt, aber ich denke, alle Therapeuten, die wirklich Psychotherapie machen, müssen das eigentlich bis zu einem gewissen Grad können. Und durch das, dass man die Menschen ihre Geschichten erzählen lässt, durch das, dass man Fragen stellt, werden dann die verschiedenen traumatischen Aspekte besser verarbeitet und irgendeines kann man es loslassen. Bei jemandem mit einem sexuellen Trauma in der Pubertät, das war schon 20 Jahre später. Am Anfang ist der Traum immer noch mit Bedrohung und Zeugs und Sachen. Und wir haben über all diese Sachen geredet, wir haben auch daran geschafft. Und mit der Zeit ist der Traum dann verschwunden. Und ja, es war bearbeitet. Also an den Träumen kann ich oft auch sehen, ob jemand etwas verarbeitet hat oder nicht. Dann in der Nacht, im Traum, kommen die Sachen auf, die man am Tag sehr erfolgreich verdrängt hat. Hinter dem immer wieder in seine Wunde gehen und in der Wunde grübeln, steckt häufig schon auch die Haltung, ich könnte es vielleicht doch ungeschehen machen. Ich könnte das einfach ausradieren. Und ja, wenn einem ein Unfall passiert, denkt man, wäre ich, also es gibt irgendeine Geschichte, glaube ich, vom Dürrenmatt. Es ist jemand zu dieser Zeit zum Haus ausgegangen und dann dort und dann dort und dann dort. Also die ganze Kaskade von Events. Und schlussendlich macht es Peng. Wenn nur einer das anders gemacht hat, wäre das nicht passiert. Und so geht man dann häufig durch. Wenn zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, jemand anderes war daran schuld, also wir Ärzte machen Fehler. Und wenn Fehler passieren, zum Beispiel bei der Geburt, dann hat die Mutter ein Trauma durch den medizinischen Fehler, der hier passiert ist. Und dann frage ich immer, wenn ich das Trauma durchgehe, frage ich immer, und wem gehen sie die Schuld? Also ich versuche immer, die Schuldfrage zu klären. Denn man hat die Tendenz, die Geschehnisse an Personen zu hängen. Und dann schaue ich, wer jetzt das ist, wenn es ein Arzt ist, dann probiere ich nochmal eine Gegenüberstellung zu machen. Also ich habe schon bei einer Mutter, die nicht zufrieden war, wie die Geburt gelaufen ist, dann einen Termin geholt beim Gynäkologen. Und dann hat sie dürfen mit ihrem Mann ein Gespräch haben beim Oberarzt. Und der Mann ist mitgegangen und dann haben sie das alles besprochen. Und die hat nach einem halben Jahr hat die keine Bindung zu ihrem Kind entwickeln können, weil sie von dem Trauma nicht loslassen konnte, dass der Gynäkologe etwas falsch gemacht hat. Die hat so eine Wut auf den gehabt, dass sie gar keine Energie mehr hatte, um mit dem Kind eine Beziehung herzustellen. In dem Augenblick, wo sie das Trauma mit dem Arzt bearbeitet hat, ist so wenig gegangen, ist sie sehr zufrieden gewesen und hat dann eine Beziehung herstellen zu ihrem Kind und ich habe sie nicht mehr gesehen. Also eben, man muss die Traumata bearbeiten und man fragt dann immer auch, wer ist schuld. Viele, und das sind häufig auch Frauen, sagen, wenn sie sagen, ich bin selber schuld, hätte ich doch das nicht gemacht. Und im Augenblick, wo man die Schuld auf sich selber gibt, ist es auf eine Art noch am schwierigsten, sie dort rauszuholen. Und dort müssen sie dann auch loslassen von der Vorstellung, sie müssen perfekt sein. Also ich habe ja vorher gesucht nach Wörtern, was wir Mütter meinen. Und da sage ich manchmal auch, wir sind megaloman. Also wir meinen, wir müssen alles können, wir müssen es immer nur gut machen, wir dürfen nie irgendetwas machen, das irgendjemandem schadet. Und in dem Augenblick, wo man sich selber die Schuld gibt, muss man dann mit diesen Menschen daran arbeiten, dass sie sehen, wir sind auch nur Menschen und wir dürfen Fehler machen und es gehört dazu. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn von Schuldgefühl loslassen ist etwas sehr Schwieriges. Die sind so unangenehm, man will sie wegstoßen und man bringt sie einfach nicht los. Und wir Frauen sind speziell begabt im Schuld auf uns nehmen. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir da ein bisschen wegkommen von dieser wahnsinnig grossen Rolle als Mutter. Ein weiteres Loslassen, ich habe vorher von Erwartungshaltungen geredet, von den Männern ihren Kindern gegenüber. Wir können natürlich Erwartungshaltungen haben unseren Partnern gegenüber. Wir können Erwartungshaltungen haben unseren Chefen gegenüber, den Autoritäten. Und ich arbeite dann mit dem Begriff enttäuschte Erwartungshaltung. Und ich muss dann, und dann wird meistens geschumpft über die Person, sehr aggressiv. Und dann gehe ich immer die Erwartungshaltung suchen hinten dran. Und dann muss ich den Menschen helfen, von dieser Erwartungshaltung als Gegenüber loszulassen. Auch das ist nicht so einfach. Man hat doch das Recht, es gibt von Bosomeni Nagy, das ist ein Ungar, aber in Amerika gelebt. Und der hat so einen Begriff geprägt und der hat gesagt, die Anspruchsberechtigung. Ich habe vorher schon gesagt, wenn man irgendetwas nicht gehabt hat in der Jugend, dann hat man noch das Recht darauf, dann erwartet man, dass das einem noch gegeben wird. Wenn man es gehabt hat, hat man das Recht darauf, dass man es wieder rüberkommt. Also die Anspruchsberechtigung und die loszulassen, das braucht eine gewisse Selbstreflexion. Und wenn man loslassen kann, dann muss man auch nicht mehr so verrückt werden. Und dann ist man auf einmal zufriedener mit dem, wie es halt ist. Ich hatte letztens einen Artikel in einer Sonntagszeitung oder der Zürich-Zeitung über das Assistieren. Also, wir haben oft eine schlechte Fehlerkultur. Das heisst zwar auf Latinisch errare humanum est, also Irren ist menschlich. Und es gehört zum Mensch, dass er immer wieder Sachen falsch macht. Das ist unser grosser Vorteil dem Computer gegenüber. Ja, der stürzt ab, aber der macht nicht so kleine Fehler wie mehr. Und da hat er beschrieben, wir müssen im Leben immer wieder ajustieren. Also wir machen immer wieder Fehler und wir dürfen immer wieder korrigieren. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir Fehler integrieren können, sowohl bei uns als auch bei unserem Gegenüber. Und wenn wir loslassen können, und gerade wir Schweizer, die sehr perfektionistisch sind und von der Uhr her immer ganz perfektionistische Zeit. Wir müssen loslassen von dem ganz korrekt. Und um das zu demonstrieren, sage ich dann manchmal, wenn ich einen Gegenstand habe, der Tisch, der ist sicher maschinell gemacht. Wenn ich hier so einen alten Balken habe, der hat hier schon ganz viele Narben, der ist viel lebendiger als so etwas glatt. Also Fehler machen lebendig. Und an den Gegenständen sieht man das. Handgemachte Sachen haben alle Fehler drin, das macht sie lebendiger. Und in dem Sinn sage ich jedem Menschen, sie dürfen Fehler machen, sie dürfen lebendig sein, dann Fehler gleich Lebendigkeit. Also nicht zu weit treiben mit der Perfektion. Wenn man nicht loslässt von unseren Erwartungshaltungen, dann, wenn es der Partner nicht gebracht hat oder der Chef nicht, dann muss es der Nächste bringen und man wartet eigentlich immer auf einen grossen Erlöser, der dann das alles richtig zurechtdrückt. Und da gibt es ja in der Literatur auch so Sachen. Und ein Beispiel davon ist das Warten auf Godot. dann hat er sich auch lustig gemacht über uns Menschen, die immer noch auf etwas Besseres warten. Etwas Wichtiges vom Loslassen ist noch die Pensionierung. Wenn man seinen Job muss, darf, will aufgeben. Also Loslassen von dieser Rolle am Arbeitsplatz. Und da hört man ja viel auch vom Pensionierungstod. Also einige Männer sterben an Herzinfarkt, nachdem sie pensioniert worden sind. Bei Frauen weiss ich es nicht so genau. Es gibt noch nicht so viele regelmäßig Berufstätige. Aber Frauen haben oft so viele Interessen, dass sie gut etwas anderes weitermachen können. Und viele Firmen bereiten die Leute auch vorbereiten auf Pensionierung. Das wäre noch eine letzte Bemerkung. Und jetzt noch mal etwas abgerundet zum Abschluss. Damit man besser loslassen kann, verwendet der Mensch immer Ritual. Und eins der berühmten Ritual ist natürlich das Beerdigungsritual. Man geht den Menschen noch mal anschauen. Und das sagen auch viele, wenn sie ihre geliebte Person nicht mehr anschauen dürfen, einen toten Zustand, dann können sie weniger gut loslassen. Früher hat man Kinder nicht zu Beerdigungen zugelassen. Heute lässt man sie, dann sonst können sie nicht loslassen. Tod gehört zum Leben, man sollte das auch von den Kindern nicht wegnehmen. Wenn sie nicht wollen, tut man sie nicht zwingen, aber man lässt sie. Also man kann besser Abschied nehmen, wenn man ein Ritual macht. Ich habe schon einige Scheidungen begleitet. Wenn eine Scheidung passiert, dann tue ich auch mit dem, was ich in Therapie habe, ein Abschiedsritual besprechen. Was wollen Sie Ihrem Partner zum Abschied sagen? Was wollen Sie noch machen? Teil gehen sogar nach der Scheidung noch miteinander zum Mittagessen. Teil natürlich gar nicht. Aber auf jeden Fall probiere ich immer dann so ein Ritual auszuarbeiten. Eines der wichtigen Rituale in der Entwicklungssicht des Menschen ist natürlich die Kommunion. Also Kommunion und Konfirmation bei den Protestanten ist eigentlich ein Ritual, Abschied nehmen von der Jugend, eingeschlossen werden in die Erwachsenengesellschaft. Das ist auch ein Übergang. Alle die Rituale, die man hat, Erntedankfest, ist Loslassen vom Sommer. Jetzt haben wir 6 Leute gehabt, das ist Loslassen vom Winter. Also in den Jahreszeiten haben wir auch so ein Ritual, um die alte Saison zu verabschieden und sich der neuen zu wenden. Und dann sage ich am Schluss noch das, was ich zitiert habe in der Einladung. Ich weiß nicht mehr, wie sie heisst, die das gesagt hat. Wer loslässt, hat die Hände frei. Das heisst, wenn man etwas loslassen kann, kann man etwas Neues wieder anpacken. Man kann selber etwas Neues anpacken. Etwas Neues angehen, ist immer eine Chance für etwas Neues. Und wenn es ums Loslassen geht beim Tod, wir müssen uns ja alle auch vorbereiten auf den Tod, müssen wir loslassen. Und da sage ich, da lassen wir los, um jemand anderem Platz zu machen. Um der nächsten Generation Platz zu machen, um anderen Menschen Platz zu machen. Denn wenn wir nicht sterben würden, wäre eine absolute Katastrophe. Dann wäre alles überbevölkert und es käme nie etwas Neues. Also, wir dürfen als Neue jemand anderem überlassen. Wir müssen nicht alles selber machen. Das wäre meine abschließenden Worte.